ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und wieder ein Judas. Wird die Rede vom Verrat salonfähig, heißt das Thema heute. Ich bin Eva Röder. Beim Wort Verrat, da denken wir an den wohl berühmtesten aller sogenannten Verräter, Judas Iskariot, vielleicht noch an Mata Hari, die vernichtenden Urteile der Nazizeit oder auch Spione im Kalten Krieg. Jetzt führt nicht nur Elon Musk das Wort locker im Mund. Auch zum Beispiel Bundesverkehrsminister Wissing musste sich als Verräter bezeichnen lassen, als er nicht mit der FDP gestimmt und die Partei verlassen hat. Wird da ein Begriff wieder en vogue, der doch eigentlich nach total vergangenen Zeiten klingt? Welche Strategien verfolgen Politikerinnen und Politiker damit, wenn sie jemanden als Verräterin oder Verräter brandmarken? Wie hat sich die Auslegung des Begriffs in der Geschichte entwickelt? Und inwieweit beeinflussen eigentlich die fiktionalen Geschichten über Verrat und Verräter in Literatur, Film und Fernsehen unsere Wahrnehmung in der wirklichen Welt? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Professor Dr. Eva Horn, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Wien, Professor Dr. André Krischer, Historiker an der Uni Freiburg und Professor Thomas Macho, Kulturwissenschaftler. Herr Macho, ich habe eben schon ein paar Beispiele genannt, ich lege aber gleich noch einen drauf. Als Friedrich Merz auf einmal, nachdem er die Wahl gewonnen hatte, sagte, ach jetzt, ich nehme die Schuldenbremse doch nicht mehr ganz so ernst, da titelte die Welt auch gleich, der Verrat. Ist er ein Verräter, Herr Macho?
Nein, jedenfalls nicht im alten Wortsinn des Verräters. Der Vorwurf, ein Versprechen gebrochen zu haben, ist ja nicht unbedingt identisch mit Verrat. Mhm. Mir kommt bei den politischen Verhandlungen jedenfalls es so vor, dass das, was als Verrat bezeichnet wird, eher was mit dem sogenannten Durchstechen zu tun hat. Das heißt, man vereinbart Stillschweigen und anschließend erscheint all das, was verschwiegen werden sollte, in den Medien.
Mhm. Also das würden Sie dann schon als Verrat bezeichnen und dann auch die jeweilige Person als Verräter, weil das klingt ja irgendwie dann noch ein Stück weit radikaler, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Nein, eben nicht, sondern Verrat hat eben diese mehrfachen Gesichter. Und eines dieser Gesichter ist, ein Geheimnis zu verraten. Das ist noch nicht unbedingt ein Verrat im dramatischen Sinn. Auf Judas werden wir ja wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Mhm. Sondern eher ein Verraten von etwas, was eigentlich geheim bleiben sollte.
Herr Krischer, was meinen Sie aus Sicht eines Historikers? Ist dieser Begriff wieder salonfähig geworden oder war er vielleicht auch einfach nie weg?
Salonfähig, den Begriff würde ich mir nicht zu eigen machen. Ja. Er ist diskursiv massiv präsent. Das lässt sich ja auch empirisch einfach feststellen, wenn man also solche korpuslinguistischen Untersuchungen durchführt. Und es gibt da natürlich auch bestimmte Jahre, die für diesen diskursiven Anstieg verantwortlich sind. Besonders 2015 sehen wir einen Peak. Und das ist ein Anstieg nach einer sogenannten diskursiv schwachen Phase der 80er und 90er Jahre. In den 70ern haben wir ihn auch stark, also Stichwort Ostverträge, Brand an die Wand, ne? Mhm. Da gibt es auch schon. Es ist also wieder ein Begriff, der in den letzten Jahren massiv diskursiv aktiv ist, bedingt natürlich durch die sozialen Medien und natürlich auch eine gewisse Enthemmung in der politischen Sprache.
Hm. Frau Horn, wie würden Sie denn den Begriff Verrat oder auch den Verräter definieren?
Ja, ich würde ihn an sehr starke Freund-Feind-Verhältnisse knüpfen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das im Moment haben. Also für mich ist also die große Inflation des Verratsbegriffs eigentlich das 20. Jahrhundert und die Zeit des Kalten Kriegs, in der wir eben so eine Art Zweiteiligkeit der Welt haben, aufgeteilt in den Ostblock und den Westen und damit sozusagen die Zugehörigkeit zu bestimmten Großideologien. Und in dem Zusammenhang taucht der Begriff oder auch das Phänomen als Seitenwechsel auf. Also, dass man sich sozusagen auf die gegnerische Seite schlägt, indem man ein Geheimnis verrät, indem man die andere Seite damit vulnerabel macht. Und das war die Zeit, in der auch Gegenwartsdiagnosen ganz stark eigentlich die Gegenwart als Zeit des Verrats betitelt haben. Aber man braucht dafür sozusagen ein klar definiertes Freund-Feind-Verhältnis und eine Person, die sich sozusagen über diese Grenze zwischen Freunden und Feinden hinweg bewegt.
Herr Krischer, könnte diese, ja, vielleicht das wieder stärker in den Diskussionen auftauchende auch damit zu tun haben, dass wir jetzt ähnliche Verhältnisse haben wie im Kalten Krieg oder man zumindest manchmal denkt, da wiederholt sich die Geschichte, auch wenn die USA jetzt ausschert, aber man hat wieder dieses Russland mit einem autoritären Herrscher und versucht sich davon abzugrenzen. Ist das auch etwas, was solche Begriffszuschreibungen beeinflusst?
Ja, sicherlich. Erstmal völlig richtig. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist natürlich noch mal eine Hochphase und auch der beginnende Kalte Krieg. Danach haben wir so eine kleine Eindellung. Was ist jetzt momentan? Ist das eine Wiederkehr des Kalten Krieges, Freund, Feind? Ja, in gewisser Weise ist es das natürlich. Es hat aber stark auch mit dem Vorherrschen von sogenannten populistischen Sprachmustern zu tun. Populistisch nicht hier im Sinne von populärer Politik, sondern das, was Jan Werner Müller darunter versteht, nämlich Populisten behaupten, zu wissen, was das Volk will. Es sind so Homogenitätsvorstellungen, Einheitsvorstellungen. Mhm. Und wer davon abweicht, ist automatisch ein Verräter. Es ist also eine spezifische Freund-Feind-Konstellation, die sich nicht einfach wiederholt, sondern unter diesen neuen populistischen Bedingungen ganz neu aufgeladen wird.
Und einige nutzen ja auch bewusst Volksverräter dann nochmal als verstärkendes Element.
In der Tat, das ist sozusagen, da ist man dann ehrlich damit mit dem Begriff.
Herr Macho, wie sehen Sie es? Glauben Sie, da kehrt irgendwas wieder, was eigentlich doch so vergangen schien und damit auch dieser Begriff wieder auf eine besondere Art und Weise?
Ja, da scheint etwas wiederzukehren, was wir kannten und was eben mit dieser Freund-Feind-Konstellation in Zusammenhang steht, die Eberhard erwähnt hat. Vielleicht nur ganz kurz zur Illustration. Kürzlich habe ich den Film von Ali Ambarasi, The Apprentice, The Trump Story, gesehen. Und da gibt es eine Szene, die gut dazu passt, weil Roy Cohn, der Mentor von Trump als junger Mann, dann daran erinnert, dass er im Rosenberg-Fall, den man heute vielleicht gar nicht mehr im Kopf hat, dafür gesorgt hat, dass auch die Frau von Rosenberg auf den elektrischen Stuhl kam und darauf auch noch stolz ist. Das ist so eine seltsame Konstellation, wo man plötzlich und ganz unmittelbar mit dem großen Verratsthema konfrontiert wird. Die Rosenbergs waren ja bekanntlich angeklagt, die Atomgeheimnisse an die Sowjetunion verraten zu haben.
Wenn wir jetzt, eben haben Sie schon angesprochen, Herr Macho, den vielleicht zumindest Urverräter in der abendländischen Geschichte, Judas Iskariot, ich habe ihn auch schon erwähnt in der Anmoderation, war der überhaupt ein richtiger Verräter? Weil eigentlich widerspricht sich da doch schon einiges. Er soll zwar da seine 30 Silberlinge bekommen haben, aber Jesus wusste vorher schon Bescheid und ohne ihn gäbe es kein Christentum. Da passt doch eigentlich der Begriff auch schon wieder nicht, oder?
Nee, der passt nicht. Und tatsächlich hat man 1976 das sogenannte Judas-Evangelium gefunden. Später Fund eines gnostischen oder paragnostischen Texts, wahrscheinlich aus dem ersten oder zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Und im Judas-Evangelium wird Judas geradezu als Heiliger dargestellt, denn die Szene, die wir alle kennen aus dem sogenannten letzten Abendmahl, wo Jesus sagt, der den Bissen bekommt, wird mich verraten und dann reicht er in Judas, die könnte man, und so haben das die Judas-Jünger auch verstanden, auch als eine Art von unangenehmem Auftrag verstehen, den das Erlösungswerk notwendig macht. Und dieser unangenehme Auftrag wurde eben dem Judas erteilt und er musste sozusagen in diesen sauren Apfel beißen und Jesus verraten. Das ist ein ziemlich interessantes Evangelium, über das Ellen Pagels auch ein ganzes Buch geschrieben hat, nachdem es dann endlich ediert war.
Herr Krischer, inwieweit hat diese Judas-Geschichte auch den Gang der Geschichte jetzt in unseren Breitengraden beeinflusst? Es gibt auf jeden Fall dadurch wahrscheinlich eine ganze Menge Antisemitismus, aber auch diesen Begriff des Verräters. Können Sie das mal darlegen?
Ja, die Judas-Geschichte ist natürlich wirklich eine ganz interessante, weil der Verrat des Judas ist heilsgeschichtlich notwendig, das haben wir gerade gehört, und zugleich eine extrem verwerfliche Tat, die den Juden angelastet wird. Noch bis in die jüngere Zeit wird am Karfreitag für die perfiden Juden gebetet im katholischen Ritus. Er ist zugleich die Figur, an der man sehr schön sehen kann, dass Verrat eine nachträgliche Deutung ist, die auf die Judas-Figur fokussiert wurde. In den Evangelien ist nicht von Verrat, Prodisio, die Rede, sondern von Paradidonai, das heißt sowas wie ausliefern, überliefern, lateinisch Traditio. Das ist zunächst einmal das, was in den Urchristentum, in der Spätantike darunter verstanden wird. Als ein Verrat, das ist dann Proditio, nicht mehr Traditio, wird es daraus erst im Mittelalter verbunden mit massiven antisemitischen Stereotypen. Es wird stark moralisch aufgeladen.
Wie ist es überhaupt? Der Begriff ist ja so oder so total moralisch aufgeladen. Frau Horn, spiegelt sich das auch jetzt im Laufe der Literatur und so wieder, wenn von Verrat die Rede ist? Es hat ja was sehr Radikales, etwas sehr Endgültiges.
Ja, aber es ist, wie Herr Krischer schon gesagt hat, immer die Frage, wer diese Geschichte erzählt. Mhm. Die Judas-Geschichte ist in ihren vielen Inkonsistenzen und Widersprüchen, also auch die Frage, was wird da eigentlich verraten, Jesus von Nazareth zu bezeichnen, ist wirklich nicht nötig. Das ist sozusagen ein prominenter, es geht darum, einen diskreten Moment für eine Verhaftung zu finden und so weiter. Aber es ist irgendwo eine rätselhafte Tat und genau diese Rätselhaftigkeit, die zieht sich dann natürlich auch durch alle möglichen Verratsgeschichten, zum Beispiel aus dem Kalten Krieg, über Seitenwechsel von Spionen und so weiter. Und es ist immer die Frage, was ist das Motiv? Wer ist der Verräter? Was ist das für eine Persönlichkeit, die von einem Freund zu einem Feind wird? Und in einer gewissen Weise kann man sagen, diese enge Verknüpfung von Freundschaft und Feindschaft wird eben besonders deutlich im Verrat. Es muss jemand sein, der innerer Teil einer Gruppe gewesen ist, um diese Gruppe überhaupt verraten zu können. Und das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein literarisch unheimlich produktives Motiv. Und also die ersten 10 Romane von John le Carré, ja. The Spy Who Came In From the Cold und oder Tinker Tailor Soldier Spy, drehen sich im Wesentlichen um diese Frage, was ist das für eine Person und auch was für soziale Beziehungen müssen vorherrschen, damit dieser Verrat möglich wird und trotzdem aber auch lange nicht erkannt wird.
Das heißt, man muss als Verräter auf jeden Fall erstmal ganz schön wichtig sein, damit man überhaupt an die Geheimnisse kommt, die man dann verraten kann. Herr Macho, meinen Sie, ist das auch etwas, was vielleicht dem ganzen Menschen dann Auftrieb gibt, motiviert möglicherweise zu einem Verräter zu werden, sich besonders wichtig zu fühlen?
Natürlich ist das auch ein Motiv und natürlich ist aber auch ein erfolgreicher, geplanter Verrat, sprich Spionage, über den Eberhahn ja vielfach auch geforscht hat. Denken wir an Günter Guillaume oder die Geschichte von Willy Brandt, die eben vorhin aufgeworfen wurde. Der Verräter muss zuvor eine sehr enge, eine sehr nahe Position bezogen haben, sonst ist er auch als Verräter irgendwie erfolglos und hat keine wichtigen Informationen beizutragen für die eigentlichen Auftraggeber. Interessant finde ich natürlich, weil wir jetzt immer vom männlichen Verräter reden, ja, die Frage, die mit dem Namen von Mata Hari schon angeklungen ist, wie steht es denn eigentlich mit den Verräterinnen?
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Mata Hari soll Spionin gewesen sein fürs Deutsche Reich, aber war ja offenbar gar nicht so erfolgreich. Ansonsten sind mir gar nicht so viele Spioninnen oder überhaupt Verräterinnen eingefallen. In der Literatur oder im Film sind es dann meistens Frauen, die das wegen der Liebe wegen machen oder um ihr Kind zu retten oder so. Frau Horn, habe ich mir nicht genügend Gedanken gemacht oder ist das tatsächlich so ein Bild, was sich so durchzieht, wenn es dann um Verräterinnen geht?
Ja, sie sind literarisch etwas seltener, was aber auch damit zu tun hat, dass das eigentliche natürliche Spielfeld des Verräters, nämlich die Geheimdienste, lange Zeit eine reine Männersache sind. Ja. Mata Hari ist ein interessanter Fall, weil sie in einer gewissen Weise unfreiwillig zur Spionin wird. Sie versteht das Spiel einfach nicht. Sie ist eine Kosmopolitin, sie ist eine Künstlerin, die auch viel mit falschen Identitäten und Geschichten über ihre eigene Herkunft eigentlich Karriere macht. Und dann fängt der Krieg an und auf einmal ist das eben nicht mehr irgendwie ein Spiel, zu sagen, ich bin aus Indien oder ich bin aus Frankreich oder so, sondern sie wird in einer gewissen Weise ernster genommen, als sie glaubt, dass sie würde. Sie fängt dann an, dieses Spiel spielen zu wollen und verspricht den Franzosen und den Deutschen jeweils, dass sie Geheimnisse auskundschaftet. Aber sie hat nie irgendwelche Geheimnisse ausgekundschaftet. Sie hat vor allen Dingen mit sehr vielen Militärs Sex gehabt. Und das allein reicht dann eben doch nicht. Das reicht für diese romantische Interpretation sozusagen des Liebesverrats, dass man also intime Beziehungen mit jemandem eingeht und ihn dann hintergeht. Aber das ist im Grunde genommen politisch vollkommen oder militärisch vollkommen unwirksam gewesen. Und das Interessante ist eigentlich nur, dass sie dann auf diese unglaublich brutale Weise erst in einem Prozess, in dem sie praktisch keinerlei Vertretung hat, in dem ihre Rechte und ihre Versionen auch keine Rolle spielen, also öffentlich hingerichtet wird in der öffentlichen Meinung und dann tatsächlich erschossen. Also man kann auch sagen, manchmal braucht eine Situation eine Verräterin, auch wenn sie gar keine ist.
Ja, vielleicht auch in dem Fall, gerade weil sie eine Frau ist, die verführt hat, Herr Macho, das wäre jetzt auch gleich meine Frage an Sie, ist sie vielleicht auch nochmal besonders hart bestraft worden, weil natürlich zur Verräterin auch der Verratene gehört, der sich ja von ihr über den Tisch hat ziehen lassen. Und das ist ja vielleicht damals noch mehr als heute. Lassen sich Männer nicht so gerne von Frauen gefallen?
Ja, das spielt sicher eine ganz große Rolle. Und natürlich steht die Hinrichtung von Matahari in einer langen Tradition der Hinrichtung unbotmäßiger Frauen. Da könnte man viele Beispiele erwägen, noch jenseits von den Hexenverfolgungen und Hexenverbrennungen. Was ich interessant finde, ist trotzdem, dass dieses literarische Muster des Liebesverrats, das Iwahorn kurz anzitiert hat, dass das schon sehr breit angelegt ist. Peter von Mandt hat, glaube ich, vor mehreren Jahrzehnten ein 450 Seiten dickes Buch nur über den Liebesverrat in der Literatur geschrieben. Und das enthält so viele Beispiele, dass ich sie jetzt nicht einmal alle aufzählen könnte.
Nennen Sie mal ein, zwei. Ja, dann können wir uns orientieren.
Klar, das geht von Boccaccio und der Frage nach der Theorie von Denis de Rougemont, die Liebe und das Abendland, wo es um die Katharer vor allem geht und die Albigenser und die schlimmen Verrätereien, die da eine Rolle spielen, bis in die Gegenwartsliteratur hinein. Also zum Schluss kommt auch Böll und Uwe Jonsson und eine Menge anderer Autoren und auch Autorinnen ins Spiel. Das heißt, der Liebesverrat, der immer bedeutet, dass es vorher einen Vertrag gegeben haben muss, sei es nun ein Ehevertrag oder ein Ehegelübde im religiösen Sinn oder eben eine Vereinbarung zwischen den Liebespartnerinnen und Liebespartner. Verrat heißt dann immer, dass dieser Vertrag gebrochen wird und dass etwas passiert, was man eigentlich nicht vorhersehen konnte und das dann zu vielen bekannten Verwicklungen führt, die man auch bei vielen Beispielen, etwa aus der Literatur des 19. Jahrhunderts, illustrieren kann.
Herr Krischer, was sind denn noch reale Beispiele von Verräterinnen, die auch als solche bewusst bezeichnet wurden?
Ja, bewusst bezeichnet. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich gucke ja da rechtsgeschichtlich drauf. Ja. Ich behandle Fälle, in denen tatsächlich explizit der Begriff des Verrats in seinen übrigens sehr unterschiedlichen landessprachlichen Varianten genutzt wurde als Anklagepunkt. Ne? Ja. Das ist sozusagen natürlich das Kriterium meines Zugriffs. Und da muss man natürlich jetzt sagen, dass in dieser rechtsgeschichtlichen Sicht der Verrat immer schon stark männlich konnotiert war. Man ging im Grunde sozusagen stillschweigend davon aus, dass Männer Verräter sind, weil nur sie in diesen Loyalitätskonstellationen überhaupt agieren konnten und überhaupt in der Lage sind, einen irgendwie, sagen wir mal, gemeingefährlichen Verrat zu begehen. Auch die Strafen übrigens, die für Hochverräter ja sehr grausam sind, sind auf sozusagen auf den männlichen Körper bezogen. Im Spätmittelalter, die Strafen, die man da ersonnen hat, zielten darauf, den Mann zu zerstören. Das heißt, seine Genitalien werden verstümmelt und abgeschnitten, der Unterleib wird aufgeschlitzt. Und das macht man mit Frauen eben nicht. Sie werden entweder verbrannt oder ertränkt. Okay. Aber es gibt eben nicht so viele. Und es gibt sie in der Kultur, die zentral um Verrat herum denkt. Das ist das frühneuzeitliche England, bei der im Grunde fast alle politisch-sozialen Konflikte irgendwie mit Verrat zu tun haben. Der Bürgerkrieg, die Verfassungskrise am Ende des 17. Jahrhunderts. Und in der sind wir jetzt auch. Ende des 17. Jahrhunderts gibt es jetzt eine Frau, Alice Lyle. Das ist eben eine, die man nicht kennt. Ne? Im Unterschied zu Matahari und so weiter ist sie literarisch nicht groß ausgearbeitet worden. Sie hilft denjenigen, die einen Aufstand angezettelt haben nach der Vertreibung des Stuarts-Königs Jakob II. Gibt es einen Aufstand und sie beherbergt diese Leute. Und aus Sicht des neuen Regimes ist sie damit eine Verräterin im rechtlichen Sinne und wird als solche hingerichtet. Und da stellt sich eben für die Juristen die große Frage, können Frauen überhaupt Verräterinnen sein? Wie geht das? Und was macht man da mit ihnen? Man sieht also, das Recht wird sozusagen mit dieser Ausnahmesituation gewissermaßen einen Testfall geführt. Und man sieht, Frauen sind geschichtlich gesehen die Ausnahme und nicht die Regel. Das ändert sich in der Tat in der Moderne, also im 19. und 20. Jahrhundert.
Weil sie dann auch einfach eher an Wissen geraten können,
was sie dann überhaupt erstmal. Ja, das hat mit der Veränderung von Geschlechterordnungen zu tun und so weiter, ne? Und auch von Fiktionalisierungen. Wir haben in der frühen Neuzeit keine Romane über, also ne, jedenfalls nicht dezidiert über Verräterinnen.
Ja, jetzt haben wir in der Anmoderation und auch sonst viele Beispiele gehabt, wo einfach Menschen andere als Verräterin, Verräter bezeichnen. Und dann gibt es hier tatsächlich auch, Herr Krischer, wie Sie gesagt haben, noch wirklich den Straftatbestand, Hochverrat, Landesverrat, Landesverrat eher nach außen, die klassische Spionage, Hochverrat eher nach innen, wenn man einen Umsturz plant und so weiter. Passt es eigentlich heute noch in eine Demokratie, diese Begriffe im Strafgesetzbuch stehen zu haben?
Es ist faktisch der Fall, dass demokratische Staaten das haben. Großbritannien, die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik und verschiedene andere Staaten auch. Das heißt, als diese Verfassungen gegeben wurden, sah man einen bestimmten Grund, das zu tun, das reinzuschreiben. Mhm. Verrat ist sogar in der amerikanischen Verfassung das einzige Delikt, was in der Verfassung definiert wird, aiding the enemy. Im deutschen Strafrecht ist Hochverrat und Landesverrat geregelt. Mhm. Und nach den 50er Jahren, wo wir Kommunistenprozesse haben, wo der Verratsparagraf aktiviert wurde, ist er jetzt gerade vor 6 Wochen zum ersten Mal seit eben dann fast 70 Jahren wieder aktiviert worden.
Genau, da ging es um auch eine Gruppe, die zu diesen Umstürzlern der Reichsbürger gehörte, die vor einiger Zeit den Reichstag stürmen wollten.
Ja, die wollten Karl Lauterbach entführen.
Genau, Karl Lauterbach entführen. Aber sie gehörten zu dieser Reichsbürgergruppe. Ne?
Genau.
Wie sehen es die anderen? Ist es irgendwie noch zeitgemäß, Hochverrat und Landesverrat so im Gesetzbuch stehen zu haben? Müsste man das umbenennen? Oder ist es nun mal einfach etwas, was man irgendwie regeln muss, damit auch Demokratien bestehen bleiben?
Man muss es zumindest differenzieren, aber das tun wir ja ohnehin. Und da kommen auch andere Begriffe ins Spiel. Deshalb finde ich diesen Doppelsinn von Verraten, nämlich einerseits im Sinn von Landes- und Hochverrat und dem politischen Verrat, den wir jetzt mehrfach beleuchtet haben, der mit Spionage und Bündnissen und Freund-Feind-Verhältnissen in Zusammenhang steht. Eine andere Form des Verratens ist eben die, wo man Geheimnisse oder Sachen, die man normalerweise nicht wissen kann, verrät, der Öffentlichkeit kundtut. Das sind die Beispiele, die ich vorhin kurz erwähnt habe von, was weiß ich, Verhandlungen, die geheim geführt werden sollen und dann doch öffentlich werden, ziemlich rasch sogar. Oder es ist dieses Phänomen, das ich gern auch ins Spiel bringen würde, als sozusagen einen Stiefbruder des Verrats, das ist das Whistleblowing. Whistleblowing heißt, ich bekomme irgendwie Kenntnis von geheimen Dokumenten und leake die, stelle die auf irgendwelche Plattformen. Und das ist ja im Fall von Edward Snowden eben auch dann durchaus als ein Sonderfall von Landes- und Hochverrat behandelt worden. Und die Verhandlungen betreffend die Auslieferung von Snowden haben sich auch ziemlich genau um diese Frage gedreht. Ist Whistleblowing ein Verrat oder ist es eher ein Verraten im Sinne von Geheimnissen, die man preisgibt und der Öffentlichkeit zugänglich macht? Das wäre die Frage, die ich spannend finde.
Ja, Frau Horn, was meinen Sie? Ist es vielleicht auch einfach eine Interpretationsfrage, die sich auch im Laufe der Geschichte mal so und mal so entwickeln kann?
Naja, es ist immer so, was ein Verrat ist und was zum Beispiel legitimes Whistleblowing oder auch einfach ein Wechsel der Machtverhältnisse, das wird immer vom Sieger bestimmt. Ja, und insofern ist es, also auch was zum Beispiel eine Verschwörung ist, ist es irgendwie ein gelungener Coup oder ist es eine verkrachte Verschwörung, gescheiterte Verschwörung, das entscheidet hinterher diejenige Macht, die da aus diesem Konflikt als Sieger hervorgeht. Und insofern, Whistleblowing finde ich einen interessanten Fall, weil eben diese großen ideologisch aufgeladenen Freund-Feind-Verhältnisse heute nicht mehr zu existieren scheinen. Mhm. Es geht um andere Sachen. Also dieser große Kalte Krieg-Konflikt ist nicht mehr da. Und es ist die Frage, von welcher Seite, auf welche andere Seite wechselt jemand? Und Whistleblowing ist tatsächlich einfach ein Seitenwechsel sozusagen vom Geheimnis hin zur Öffentlichkeit, ein Versuch, Dinge transparent zu machen oder auch zu stoppen. Und insofern halte ich den Fall des Whistleblowings eigentlich für den einzigen Verratsfall, von dem ich sagen würde, das ist noch zeitgemäß.
Sehen Sie es genauso, Herr Krischer?
Das Interessante ist ja, was man in den USA sieht an Anklagen, die vorbereitet werden, dass man dabei den Verratsbegriff rauslassen will, weil man den für zu anspruchsvoll hält. Man verlegt sich dann auf Spionagevorwürfe und lässt Treason bewusst draußen. Das ist natürlich alles, wie wir gerade gehört haben, ganz nah dran. Das sind so rechtliche Derivate und sozusagen semantische Äquivalente. Aber es ist juristisch gesehen, macht es eben den Unterschied.
Was macht denn den Unterschied? Was ist denn der Unterschied zwischen Spionage und Verrat?
Spionage ist eine Unterform des Verrats, der aber gleichzeitig den Begriff des Verrats vermeidet. Wenn der ins Spiel kommt, kommt immer ein gewisses Drama ins Spiel. Das ist zumindest in der so posttotalitären Moderne des 20. Jahrhunderts der Fall. Wir erinnern uns an die sogenannte Spiegel-Affäre, Abgrund von Landesverrat. Allein der Vorwurf war ihm schon einer, der den Strauß diskreditiert hat. Sozusagen, dass er von Verrat gesprochen hat. Ein Begriff, der natürlich durch die totalitären Diktaturen, vor allem natürlich durch das Nazi-Deutschland, massiv diskreditiert worden ist. Wenn das Recht kann, vermeidet es aktuell diesen Begriff und sucht sozusagen nach Ausweichmöglichkeiten. Interessant ist, dass man das jetzt bei den Reichsbürgern offenbar für so gravierend hält, dass man doch wieder von Hochverrat spricht, was übrigens nochmal was Spezielles ist.
Wir reden über Verrat im Forum bei SWR Kultur und wieder ein Judas wird die Rede vom Verrat salonfähig, heißt die Sendung heute mit mir, Eva Röder, und meinen Gästen Professor Eva Horn, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Wien, mit Professor André Krischer, Historiker an der Uni Freiburg, und Professor Thomas Macho, Kulturwissenschaftler. Wir haben ja eben schon von der rechtlichen Definition von Verrat gesprochen, auch der geschichtlichen Entwicklung. Herr Macho, ich würde jetzt gerne mal von Ihnen wissen, jetzt, wenn alle mit Verrat, Verräter und so weiter, behaupte ich jetzt mal, oder einige zumindest, um sich werfen, welche Strategie verfolgen Sie damit? Nehmen wir mal das Beispiel Die Welt und Friedrich Merz oder Volker Wissing hat falsch abgestimmt.
Was dahinter steht, ist natürlich die Abwertung des in diesem Fall dann als Gegner identifizierten Menschen. Ich persönlich glaube, dass eben hier diese Verschiebung hin vom Verrat im Sinne des Hochverrats, man muss ja mal dran denken, dass 1535, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist Thomas Morus, der lange ein großer Ratgeber von Heinrich dem VIII. War, wegen seiner Verweigerung des Supermats enthauptet worden und soll angeblich noch auf dem Schafott den Scherz sich erlaubt haben zu sagen, der Henker möge darauf achten, dass er seinen schönen Bart nicht zerschneide, denn der habe ja schließlich nicht Hochverrat begangen. Das heißt, man hat hier eine Dimension von Hochverrat, noch dazu von einem ehemaligen Berater und Ratgeber, was ich auch interessant finde, also dieser Rollen- und Seitenwechsel, der sich da abzeichnet, der dann auch noch zu einem kleinen Scherz führen durfte. Und heute habe ich eben das Gefühl, dass das Verraten im Sinne des Geheimnispreisgebens, das heißt das, was ich auch mit dem Whistleblowing ansprechen wollte, dass das wesentlich dominanter ist als der dramatische Hochverratsvorwurf, der in vergangenen Jahrhunderten dominiert hat.
Wir sind jetzt natürlich auch schon eine Weile, leben wir in der Demokratie. In den 60ern, 70ern, als diese Beispiele, Brandt haben wir schon genannt, dann Strauß, waren natürlich auch noch die Generationen am Leben, die damit noch aktiv aufgewachsen sind, weil sie in der Nazi-Zeit vielleicht sogar noch im Ersten Weltkrieg gelebt haben. Passt vielleicht auch gar nicht mehr deshalb so in die Zeit, Herr Krischer, oder?
Ja, in der Tat. Ich glaube, auch diese nachgeborenen Generationen gehen damit anders um, hören den vielleicht auch anders als die vorhergehende Generation. In der Tat. Dennoch muss man ja sagen, all diese populistischen Überzeugungen sind natürlich auch in der jüngeren Generation präsent. Also da wächst auch was nach, sozusagen eine Gebrauchsgemeinschaft für diesen Begriff.
Ja, welche Strategie würden Sie denn den politischen EntscheiderInnen unterstellen, die solche Begriffe verwenden?
Ja, zum Glück, bis auf eine bestimmte Partei wird dieser Begriff ja noch nicht von politischen Entscheidern benutzt, sondern er ist ja mehr oder weniger ein Straßenbegriff oder in den sozialen Medien präsent. In der Tat gibt es natürlich Angehörige jener besagten Partei, die damit agieren. Wichtig ist, glaube ich, dass man den Begriff, wie Sie eingangs gesagt haben, nicht salonfähig macht. Er darf sozusagen nicht aufgenommen werden. Man sollte da nicht sagen, nein, das war doch überhaupt kein Verrat, sondern man sollte prinzipiell auf diese sprachliche Grenzüberschreitung hinweisen und sagen, das ist ein Begriff, der können wir uns vor Gericht drüber unterhalten. Das ist ja aktuell der Fall, aber der gehört nicht in den politischen Sprachgebrauch eines demokratischen Staats.
Ja, wobei Sie sprechen jetzt von der AfD und rechtsgerichteten Parteien, aber man kennt das ja auch aus der radikalen Linken. Bei der RAF wurden auch viele als Verräter bezeichnet aus dem Islamismus und sowas. Also so einseitig ist es nicht, nur irgendwie immer aus einer extremen Ecke, oder?
Ja, stimmt. Das ist also richtig. Kommt von verschiedenen Seiten, so wie der Populismus ja nicht mehr eindeutig rechts-links zuzuordnen ist. Sie haben recht.
Frau Horn, der Verräterbegriff mag nicht mehr so en vogue sein, wie er vielleicht noch war im 20. Jahrhundert. Tatsächlich gibt es aber derzeit zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Reality-Show, die nennt sich auch Verräter. Da wird eine Gruppe, ja, sie nennen sich Promis, in ein Haus gesteckt und drei Leute zu Verrätern bestimmt. Die müssen dann gegenseitig intrigieren und jeden Tag wird einer dann auch, so sagen sie es tatsächlich, eliminiert. Also irgendwie scheint es da eine Lust zu geben, doch auch mit diesen Intrigen zu arbeiten. Sind wir da als Publikum vielleicht auch einfach total schadenfroh und haben so ein Gelüst an diesem Verrat, an den Intrigen, an dem Bösen?
Wir haben sicher Lust an Intrigen, aber ich glaube, das hat auch mit Verrat wenig zu tun.
Ja,
also mit einem interessanten Begriff von Verrat, wie wir ihn jetzt von verschiedenen Ecken her diskutiert haben, hat das sehr wenig zu tun. Und dass ein Begriff inflationär und auch fälschlich gebraucht wird, erklärt ja den Begriff nicht.
Aber beeinflusst uns das in unserer Wahrnehmung zum Beispiel auch von Politik oder wie wir Geschichte wahrnehmen, wenn wir uns Geschichten über Verrat aussetzen oder solchen Shows aussetzen? Gibt es etwas, ja, wo wir sagen können, vielleicht schaffen wir uns damit ein neues Bild und brauchen das Drama? Oder ist das eine Unterstellung?
Ich glaube, was auf jeden Fall immer impliziert ist, wenn man den Verratsbegriff verwendet, ist eine massive Moralisierung des Seitenwechsels, des Whistleblowings oder was immer der sogenannte Verräter getan hat. Und diese ganze Moralisierung, die scheint mir irgendwie bestenfalls noch rhetorisch zu funktionieren, aber sie ist nicht mehr da. Es geht nicht mehr um diese großen Seitenwechsel, sondern wir haben doch jetzt mit Politikern zu tun, die ständig Seiten wechseln, die sich absolut nicht mehr darum kümmern, was sie gestern gesagt haben und dass eben nicht mehr diese großen pathetischen Loyalitäten zu finden sind, sondern man eher sagt, es ist mir völlig egal, zu was ich mich bekannt habe, danach mache ich es anders. Also insofern scheint mir der Verratsbegriff fast traurigerweise überhaupt nicht mehr aktuell zu sein.
Herr Macho, sehen Sie das auch so?
Ja, das würde ich auch unterschreiben. Es ist vollkommen richtig, dass wenn diese Glaubenssysteme nicht mehr existieren, auch die Moralisierung nur begrenzt lange in die Bresche springen kann. Das ist ja auch ein ideengeschichtlicher Vorgang, dass das, was früher unter den Kriterien der Religion verhandelt wurde, dann eben sehr viel stärker aktuell als eine Frage der Moral angesehen wird, ob man auf der richtigen Seite steht oder ob man die richtige Seite dann doch wieder irgendwie verlassen hat und so weiter und so fort. Das ist ja dann oft sehr komplex, oft auch sehr unscharf und macht natürlich den Begriff ein bisschen unbrauchbar.
Würden Sie vielleicht sogar so weit gehen, dass das auch unserer Demokratie schadet, wenn wir diese klaren Bekenntnisse oder diese Moral nicht mehr haben in dem Zusammenhang?
Ich glaube, dass Politik und Moral sich ja nur selten wirklich eng vertragen haben. Und das kann man schon in Max Webers berühmter Studie Politik als Beruf nachlesen, wo klar ist, dass auch das, was mit Verantwortung zu tun hat, sehr viel wichtiger ist. Das ist ja seine These, als das, was mit Gesinnung und einem moralischen Kompass für Gut und Böse in Zusammenhang steht.
Herr Krischer, Sie haben die These von Frau Horn gehört. Der Begriff scheint nicht mehr zeitgemäß, weil es dieses klare Freund-Feind-Schema nicht mehr gibt, diese klaren Bekenntnisse. Können Sie das auch empirisch belegen?
Ja, ich wäre ja auch froh, wenn das nicht so wäre. Ich war ja total erstaunt, als mein Forschungsgegenstand plötzlich wieder so relevant wurde. Ich glaube, man muss sich da nochmal fragen, was eigentlich mit Verrat gemeint ist. Wir haben ja unterschiedliche Bedeutungsebenen. Es ist einerseits der Geheimnisverrat, der Loyalitätswechsel und so weiter. Verrat hat aber noch eine weitere Komponente, die stark mitschwingt, nämlich Verrat als Zersetzung einer politischen Ordnung. Das ist im Grunde der Grundgedanke, der hinter Hochverrat steht. Da geht es nicht darum, Geheimnisse preiszugeben, sondern es geht sozusagen um eine innere Bewegung, die entweder dem Monarchen nach dem Leben trachtet, das hatte man, Herr Macho hat es eben erwähnt, bei Thomas Morris vor Augen, oder man zettelt einen Aufstand an oder man versucht sozusagen die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen. Das ist im Grunde das, was mit Hochverrat gemeint wird, also eine zersetzende Bewegung. Und das ist nach meinem Eindruck auch, was jetzt in einer semantischen Verschiebung aktuell mit dem Verratsbegriff gemeint ist, nämlich Leute tun etwas, was ja eine bestimmte politische Ordnung zersetzt, an der man festhalten will. Ein bestimmtes Deutschland, was man so und nicht anders haben will, wozu bestimmte Leute zugehören und andere nicht. Und da kann unterschiedliche Ideen dran anknüpfen. Eine sozusagen sanitäre Vorstellung, die hatten wir in der Corona-Phase ganz stark. Eine völkische Zusammensetzung, also aus Sicht derjenigen, die das haben wollen, sozusagen ethnisch homogenen Volkskörper. Und wer sozusagen davon abweicht und dem Volk dann Schaden zufügt durch Impfen oder eben Flüchtlinge, der ist ein Verräter, weil er diese imaginierte Ordnung zersetzt.
Aber das ist ja dann pure Willkür. Dann ist ja jeder, der einfach anderer Meinung ist, schon gleich Verräter, ne?
Naja, es geht natürlich, Sie haben eben von politischen Entscheidern gesprochen. Die benutzen den Begriff nicht, sie werden aber zum Ziel von solchen Vorwürfen. Bekanntermaßen ganz stark Angela Merkel ab 2015 oder andere Bundespolitiker der jeweiligen Regierungen sind diesen Vorwürfen ausgesetzt, durch ihre jeweiligen politischen Entscheidungen eine bestimmte Vorstellung von Volk zu schaden. Und das ist ja, das ist natürlich, klar, ein willkürlicher Vorwurf, natürlich. Aber er funktioniert, ne? Er steht ja unter den Gelingensbedingungen. Es ist ja nicht die Frage, ob das stimmt oder nicht, aber der Vorwurf gelingt. Er wird massiv aufgegriffen, in sozialen Medien unendlich viel reproduziert. Er wird auf Plakaten bei Demonstrationen transportiert. Wenn sie dort Leuten ein Mikrofon vor die Nase halten, ist man sozusagen irgendwann ganz schnell bei dem Begriff Verräter.
Dann könnte man ja meinen, Herr Macho, wenn der Begriff so inflationär dann am Ende verwendet wird, dass er sich dann vielleicht irgendwann selbst abschafft? Weil er so willkürlich, ja, so beliebig wird?
Nicht unbedingt, nee. Weil er eben tauglich ist für Kampfparolen und ähnliches mehr. Interessant ist ja, wenn man es jetzt ein bisschen auch unter der rechtsgeschichtlichen Perspektive sieht, dass Leute, die dann daran vom Volksverrat und Ähnlichem reden und sich dabei irgendwelcher Formeln bedienen, die längst schon nicht mehr zulässig sind, die werden ja nicht wegen Verrat angeklagt, wenn sie angeklagt werden, sondern wegen sogenannter Volksverhetzung. Und das finde ich interessant, dass eben jemand noch so oft populistisch vom Verrat am eigenen Volk reden kann und dabei diese völkischen Ideale und Homogenitätsvorstellungen ins Spiel bringt, dann nicht wegen Verrat, sondern wegen Volksverhetzung angezeigt und angeklagt wird, gegebenenfalls auch verurteilt.
Frau Horn, gibt es denn eigentlich auch in der Literatur, und zu der Sie sich jetzt beschäftigt haben, eine Möglichkeit, sich als Verräterin, als Verräter zu rehabilitieren? Das im Nachhinein etwas anders gesehen wird, als es zuvor war, weil eigentlich bin ich ja als Verräterin und Verräter total abgeschrieben, werde isoliert.
Naja, also Kim Philby hat das versucht.
Ja, okay.
Also der vielleicht größte, prominenteste Kalte Kriegsverräter, jemand, der im britischen Geheimdienst Karriere macht und jahrelang ein Maulwurf der Sowjetunion ist. Und er war sicherlich derjenige, der den größten Schaden angerichtet hat, weil er eben ausgerechnet Leiter der Abteilung für Spionageabwehr war. Und er hat jeden Whistleblower ausgeschaltet, der in dieser Zeit darauf hinweisen wollte, dass offensichtlich viel zu viele Geheimnisse an die Sowjetunion weitergehen. Und nachdem er auffliegt und aus Beirut dann verschwindet und also rübermacht, wie man das genannt hat, also in die Sowjetunion nach Moskau flüchtet, schreibt er ein Buch, My Silent War, und versucht das Ganze, und das ist nochmal interessant für den Verratsbegriff, als große moralische Entscheidung zu rechtfertigen. Also lange Zeit haben auch die Sowjets gezweifelt, ob er wirklich ihr Mann ist. Und so, wie er agiert hat, war das schwer zu sehen. Also er hat Dinge für die Sowjets getan und er hat Dinge für die Briten getan. Und die Sowjets haben ihm nie richtig getraut. Und dann sitzt er in Moskau und schreibt ein Buch, in dem er versucht, sich als großen moralischen Helden darzustellen, der immer ganz klar auf Seiten des Kommunismus und der sozialen Gerechtigkeit und wofür das alles gestanden haben will. Das ist natürlich auch nochmal dieser Mechanismus, je nachdem, wie die Sache ausgegangen ist, erzähle ich dann ein bestimmtes Narrativ. In dem Fall das Narrativ des sozusagen moralisch integren Maulwurfs, der ich immer an den Kommunismus geglaubt habe. Und das ist im Fall Philby ziemlich unplausibel, aber es ist ein Versuch, sich selbst zu rehabilitieren. Man weiß, dass er nicht sehr glücklich war in Moskau und sich überhaupt nicht so wohl gefühlt hat im real existierenden Kommunismus. Aber natürlich kann man sich immer fragen, muss man sich immer fragen, bei allen Narrativen über den Verrat, über den Seitenwechsel. Wer erzählt die Geschichte in welcher Situation? Also was will der einem plausibel machen? Und das ist, glaube ich, auch der Appeal von vielen Spionageromanen, zu fragen, warum erzählt mir X gerade diese Geschichte in dieser Weise? Ja, weil man versucht, diesen Seitenwechsel oder dieses Wendehalsige gerade als besondere moralische Haltung darzustellen.
Da haben wir sie wieder, die Moral, und wir haben eigentlich auch wieder die nächste Ebene. Verrat oder Verräter, diese Bezeichnung funktioniert ja nur, wenn sie in der Öffentlichkeit passiert, ne? Es braucht immer ein Publikum, was in irgendeiner Form diesen Begriff wahrnimmt, aufnimmt, damit arbeitet. Herr Macho, würden Sie sagen, wo wir immer mehr Öffentlichkeit haben, zum Beispiel durch soziale Medien und sowas, dass dann auch diese Bezeichnungen, diese Begriffe wieder viel einfacher an Mann und Frau gebracht werden können?
Ja, und die moralischen Begründungen werden natürlich auch dadurch immer fadenscheiniger. Mhm. Das waren sie in gewisser Hinsicht, und das hat die spätere Rezeption dann auch eindeutig gezeigt, ja schon in Bezug auf den Rosenberg-Fall, den ich vorhin angesprochen habe, das heißt den Verrat der Atomgeheimnisse an die Sowjetunion, den man dann später eben auch als den Versuch der beiden gelesen hat, eine Position der Logic of Deterrence, die dann für den Kalten Krieg charakteristisch und notwendig war, aufzubauen, die verhindert, dass sich Hiroshima und Nagasaki noch einmal wiederholen. Mhm. Wie gut oder manchmal eben auch weniger gut das immer funktioniert haben mag, das war jedenfalls auch eine Interpretation eines Verrats, der zum Schluss dann moralisch nobilitiert werden konnte.
Herr Krischer, was meinen Sie, wenn wir jetzt wieder ins Heute gehen vom 20. Jahrhundert und eben sowas wie Verräter in den sozialen Medien völlig normal sind, kann man da vielleicht auch irgendwann tatsächlich diesen Begriff überwinden?
Wäre schön. Ja, ich meine, man muss ja sagen, die sozialen Medien gingen ja mit der Hoffnung einher, dass sie Partizipation vergrößern, und zugleich ging man davon aus, dass durch vermehrte Partizipation sich sowas einstellt wie eine Rationalisierung des Diskurses.
Ja.
Sozusagen die Situation, die Jürgen Habermas für das England des späten 17. Jahrhunderts beschrieben hat, Kaffeehäuser, Aufklärung, das würde nochmal passieren. Und diese Erwartung ist ja massiv enttäuscht worden. Die Frage ist, was macht man jetzt? Ich glaube, den Diskurs zu rationalisieren, indem man widerspricht und versucht, das zu aufzuklären, den Wortgebrauch, den kann man als gescheitert betrachten. Die ehemalige Plattform, die Twitter hieß und jetzt anders X heißt, ist, glaube ich, verloren. Was passiert, ist ein Exodus hin zu Plattformen, die nicht so stark kontrolliert werden, wo also nicht jemand am langen Hebel sitzt und Leute die Reichweite sperrt. Blue Sky und so weiter, da scheint es zu funktionieren. Durch sozusagen eine Einsicht, durch eine vernunftgeleitete Einsicht in die Unangemessenheit des Begriffs, damit rechne ich nicht. Es ist sozusagen ein technisch-quantitatives Phänomen, was dem Begriff irgendwie beikommen kann.
Wie ist eigentlich, das ist nochmal eine interessante Perspektive, finde ich, Herr Macho, wenn ich den einen ausschließe, werde ich dann dadurch selbst wichtiger?
In gewisser Hinsicht ist das sicher so, dass man das glaubt. In Wirklichkeit ist aber der Rhythmus, in dem diese Meldungen und auch die unangemessenen Begriffsverwendungen in den sozialen Medien kursieren, eher etwas, was nicht viel über den Tag hinaus wirksam bleibt. Mhm. Das ist eher ein Phänomen, was man ja auch an der neuen amerikanischen Administration studieren kann. Das ist eher ein Phänomen von etwas, was der Soziologe Georg Frank schon in den 90er Jahren als Aufmerksamkeitsökonomie, als den Versuch, kurzfristige Aufmerksamkeit zu kapitalisieren, beschrieben hat. Und das funktioniert sicher ganz gut, auch mit so überalterten und nicht mehr wirklich gut gebräuchlichen Begriffen. Wenn man die nur oft genug verwendet, kriegt man auch Aufmerksamkeit und kann damit Follower und damit Werbeeinnahmen und was weiß ich noch was in den sozialen Medien generieren. Mhm. Aber das sind sehr kurzfristige Effekte. Und ein bisschen leiden wir alle im Moment auch unter dem Problem, das Hans-Ulrich Gumbrecht mal als breite Gegenwart beschrieben hat und Douglas Rushkoff eben als den Present Shock. Das heißt, wir sind durch diese Art von Aufmerksamkeitsökonomie, die sich nicht in Jahren oder Monaten, sondern wirklich nur in Tagen und Stunden rechnet, immer wieder beeindruckt, ohne dass dieses Gefühl sozusagen der Beeinflussung und der Beeindruckung gerechtfertigt wäre.
Frau Horn, die beiden Herren haben schon gesagt, naja, der Verräter wird wahrscheinlich noch eine Weile Konjunktur haben, auch durch bestimmte Mechanismen. Sie meinten ja eben, eigentlich ist es, zumindest in der engen Definition, eine Sache der Vergangenheit. Wie schätzen Sie denn die Zukunft des Verräterbegriffs ein? Wird das sich jetzt weiter halten oder ist es tatsächlich so, dadurch, dass es irgendwann so entleert ist, der Begriff obsolet?
Naja, es gibt einerseits sozusagen eine harte Definition von Verrat, die sehr komplex ist, die auch Widersprüche enthält. Und es gibt auf der anderen Seite die Kakophonie des Geschwafels. Und ganz ehrlich, wir können niemanden daran hindern, diesen Begriff auch im Dschungelcamp zu verwenden. Ja, und insofern kann man sagen, das ist, die reine Verwendung sagt überhaupt nichts über den Begriff. Das ist auch nicht interessant. Ich würde immer noch sagen, er ist nicht gerade eine Signatur, eben weil er diese großen, auch wenn man so will, moralischen Ansprüche stellt, ist er nicht gerade eine Signatur unserer Zeit, in der wirklich Aufmerksamkeitsökonomie und Geschwafel und die Frage, wie lange kann ich mich im News-Cycle halten, wichtiger ist als diese großen, ja, ideologischen Ansprüche, die damit verbunden waren.
Okay, der moralische Anspruch ist weg, die Kakophonie des Geschwafels ist da. Das ist ja ein wunderbares Schlusswort für unsere Sendung. Und wieder ein Judas wird die Rede vom Verrat salonfähig, hieß das Forum heute bei SWR Kultur. Ich danke meinen Gästen Professor Dr. Eva Horn, Professor Dr. André Krischer und Professor Dr. Thomas Macho. Ich bin Eva Röder. Tschüss.